B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Ach, das ist ja schön und ich bin überrascht.
Wovon?
Ich dachte, du kommst gar nicht heute.
Wieso?
Na, weil ich habe Freitag, das ist ja meine einzige Recherchequelle, ich bin ja kein Journalist, der kommt doch heute gar nicht. Also erstens schön, dass sie dich dann doch haben gehen lassen und zweitens, weil wir sprachen ja drüber, wie weit man die Kinder behüten und wie weit man sie gehen lassen.
Ich sage immer, man muss dann aufhören, sie zu schlagen, wenn Blut aus den Ohren kommt.
Also für die Podcast-Hörer.
Mein Lebensrat.
Die Podcast-Hörer, es stand in der einzigen Nicht-Fake-News-Zeitung. Deutscher Philosoph sperrt Kinder 4 Jahre ein. Das habe ich gerade hochgehalten.
Aber wer ist denn das? Kenne ich den? Jetzt will ich es aber auch wissen. Komm.
Also das warst nicht du, meinst du?
Ich sperre doch keine Kinder ein, ich bitte dich.
Gut, nee, dann ist ja gut. Ach Gott sei Dank, ich dachte schon, ich sitze hier allein und du irgendwie woanders.
Nein. Ich bin viel im Garten.
Na guck mal, so weit habe ich gar nicht gelesen. Da steht nämlich der Vater ein Hamburger Philosophieprofessor. Ich war das auch nicht.
Ja.
Ich habe auch gar nicht 4 Kinder. Ich habe nur 3.
Aber du bist Philosophieprofessor.
Nein.
Auch nicht.
Und das nicht, nein. Und du bist was? Du bist im Garten? Du bist Gärtner?
Ich bin viel im Garten, ja.
Okay. Ja, das war ich früher auch. Das ist doch schön. Du bist kein Philosophieprofessor, sondern Gärtner jetzt.
Ich gehe regelmäßig raus, so zum Unkrautjäten, so einmal pro Jahr. Und das endet dann immer in so einer, wie soll man sagen, in einer glücklichen Beziehungskrise zwischen meiner Frau und mir. Sie hat gesagt, mach mal die Brombeeren raus. Ich mach die Brombeeren raus und sie kommt dann, ja, wo sind denn die Rosen? Welche Rosen? Die Stacheldinger soll ich ja alle rausreißen und dann habe ich, man vertut, wenn man sich nicht so auskennt, dann ist man ja im Garten mitunter auch nicht unbedingt hilfreich.
Hast du das denn wegargumentieren können mit den Rosen, weil die kann man ja nicht essen oder so?
Nee, ich habe dann direkt kapituliert, ich habe dann gesagt, oh sorry.
Kriterien für
den Garten. Wenn du die Brombeeren so magst, dann.
Ja. Alles, was man nicht essen kann, kommt weg.
Aber ich muss sagen, es tut schon gut, so ein bisschen Unkraut jäten. Es ist so ein Gefühl von Demut und. Ja, man ist so ganz bei sich selbst und bei der Sache. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, Demut finden wir ja gut. Also wir lassen uns, wir Shades of Grey Fans lassen uns sogar von Unkraut demütigen.
Ja.
Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich habe das auch. Ich habe ja nur so pflegeleichte Sachen, weil ich nicht mehr so oft in den Garten komme. Aber ja, Himbeeren würde ich empfehlen. Statt Brombeeren, also Brombeeren schmecken ja nicht.
Nee.
Himbeeren schon, aber die sind genauso hartnäckig und machen dann einfach fröhlich. Aber
das ist ja auch so eine Lebenserfahrung des Gärtners, dass ja eigentlich das, was man nicht will, das passiert von selbst und das, was man will, das muss man selbst zustande bringen. Das ist ja wie im echten Leben.
Das passiert gar nicht, oder?
Nee, das passiert selbst, wenn man sich anstrengt.
Genau. Ich habe Brokkoli versucht. Ja, viel Spaß. Was es da so alles an Gegnern gibt. Nee, das passiert
Schnecken,
gar nicht.
Aber, Schnecken.
Ja, Schnecken, aber auch Kohlweißlinge heißen die, glaube ich. Das sind diese putzigen kleinen Falter.
Also ja.
Diese Schmetterlinge, die weißen. Oh, guck mal, wie schön, weiße Schmetterlinge.
Ja.
Das war's dann mit deinem Brokkoli. Aber darf man das überhaupt noch?
Gärtnern oder Kohlweißlinge töten?
Ja, das darf man sowieso nicht. Die stehen alle unter Naturschutz, auch die Maulwürfe. Draußen das eigene Essen, also nicht die Rosen, auch nicht die Brombeeren. Ihr baut ja wahrscheinlich auch noch was anderes an, oder? So.
Ja, wir bauen
Tomaten.
Zwiebeln,
ja.
Tomaten, Himbeeren,
Karotten.
Vielleicht.
Ich glaube, das darf man alles
Turini.
Nicht mehr.
Ist das, haben die Grünen das jetzt verboten oder gibt es da gesundheitliche Gründe?
Nein, ich habe es gelesen, also aus Holland, das habe ich mir sogar übersetzen lassen, aber in Dänemark höre ich dann auch von der dortigen Frau ist das auch so, dass die Böden sind so voll mit PFAS, so heißen die. Das sind so.
Was ist das Schönes? Das klingt nach einem Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es ist eher so, ich habe auch nachschlagen müssen. Das heißt dann irgendwie so ein Per- und Polyfluorierte irgendwas, Chemikalien.
Polychlorphenol, ja, ich kenne das.
So ähnlich. Man kann es sich einfacher merken als Ewigkeitschemikalien, so heißen die. Das sind so 1000 verschiedene.
und in ihrer kurzen Zeit, in der sie abgebaut werden von dem Ökosystem.
Genau. Ja. Vom Ökosystem, aber auch vom menschlichen Körper, also eher gar nicht oder in 4,5 Jahren. Und wenn ich das richtig gelesen habe, das muss man so irgendwie für Löschschaum. Also es ist eigentlich im Grunde so eine Trennung von Wasser und allem anderen. So zum, man nimmt das so für Jack Wolfskin-Jacken oder also es ist mal so eine Wassersperre. Und das ist offensichtlich in Massen im Boden. Also die Werte sind, korrigiert mich Faktenchecker, gerade in Holland, Dänemark und an der Nordseeküste 4000-fach erhöht. Das hieß dann eben auch in Holland, dass man dort die Empfehlung ausgesprochen hat, dass man, wenn man eigene Eier hat, keine Witze machen jetzt, also eigene Hühner.
Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen.
Ich weiß, ich habe nur gewarnt. Dass man eigene Eier hat, aus eigenen Hühnern, dann darf man davon höchstens
so,
eins...
Aus Hühnern.
Ja. Dann darf man da... Noch mehr Witze. Dann darf man davon höchstens eins pro Woche essen. Ohne, wenn man sich nicht gefährden
Wenn die möchte. Grenzwerte für PFAS...
Genau, PFAS, Grenzwert, dann überschritten, wenn man ein eigenes Hühnerei isst, aus dem eigenen Huhn. Bei 2 wird das schon gefährlich. Und wenn man nun meint, dauernd Omelettes zu machen, ist man eigentlich schon so gut wie tot. Die Empfehlung lautete dann in Holland, es wäre doch ungefährlich, die Batterieeier zu essen. Also aus Batteriehühnern. Wieder schon eine Vorlage, oder?
Duracell-Huhn.
Genau. Also, kurz gesagt, was du da in deinem Garten machst, mit oder ohne Hühner, ist wahrscheinlich lebensgefährlich, weil auch deine Rosen, Brombeeren und was du sonst noch so isst, natürlich bis zum Rand voll sind mit PFAS.
Also zum einen muss ich mir erstmal festhalten, dass ich ja gar nicht in den Benelux-Ländern wohne. Ich wollte immer mal Benelux-Länder sagen. Das ist was, wo man selten Gelegenheit hat. Diesmal passt es so halb, weil es ja nicht mehr so keine Ahnung ist, aber...
Ich weiß nicht, also Holland, Schleswig-Holstein, Dänemark, Benelux-Länder. Ja gut, aber schön, dass du es mal gesagt hast.
Ja, ja. Oder?
Ja, toll. Man muss ja diese Gelegenheit
nutzen. Das ist so wie der Konfirmationsanzug. Da hat man ja außer der Konfirmation auch keine Gelegenheit, den anzuziehen. Es sei denn nochmal zur Doktorprüfung oder so.
Ich
oder
das
zur
toll.
Beerdigung kann wenn man die auch nochmal anziehen.
Wenn jemand Benelux-Länder irgendwo unterbringt, das ist toll.
Ja.
Fantastisch. Ich habe da mal Wetten abgeschlossen, dass ich in einem Roman das Wort Straßenbegleitgrün unterbringe. Habe ich geschafft. Ist gut. Entschuldigung.
Gut, ja. Wenn man selber der Autor ist, aber Straßenbegleitgrün ist auch was Schönes.
Ja, ist auch schwierig in einem Roman.
Was für ein geiles Wort. Hast du das erfunden?
Nein, das ist ein amtliches Wort. Das heißt Straßenbegleitgrün.
Ach so. Ach, das ist so von Natur aus, ist die Welt voller Straßen und die Aufgabe der Ämter besteht dann darin, diese Straßen mit
Begleitgrün.
Grün zu begleiten, damit man...
Damit man sich ein bisschen wie in der Natur fühlt. Das ist Straßenbegleitgrün, aber es ist schwierig, egal in welchem Kontext dieses Wort zu verwenden. Es geht eigentlich nicht. So, aber Benelux-Länder auch nicht.
Ja, und das Straßenbegleitgrün ist jetzt kontaminiert mit ADHS?
Ja, natürlich, aber das isst ja auch keiner. Hoffentlich.
Ach, wir machen das dauernd. Wir lieben ja diesen Fuchsbandwurm. Und deshalb.
Ja, ganz lecker.
Kannten wir immer so die Straßenbegleitgrün ab. Meine Großeltern haben ja auch das Straßenbegleitbraun abgeerntet.
Mhm.
Gibt es Straßenbegleitbraun?
Zeiten. Nee.
So Tiere. Also immer wenn da irgendwie so ein Reh oder ein Wildschwein um die Straße lief, rief meine Oma immer, Otto, gib Gas. Und dann haben die das immer platt gefahren und dann im Kofferraum nach Hause gefahren.
Ach so, ja, auch schön. Das ist Straßenbegleitbraun.
Ja. Mhm.
Wären wir schon fast im politischen Thema, aber
ja, die AfD ist gesichert rechtsextrem.
Ja, aber du wolltest doch vorher noch was
Demokratie
sagen.
Begleitbraun.
Ja, gut, dann machen wir das. Nicht, wäre ich nie erfahren, was du eigentlich sagen wolltest zu den Benelux-Ländern, in denen.
Ja, ach so, ja. Jetzt habe ich mich selber rausgeschossen. Ja, aber woher kommt denn das, dass da so viel Zeug in der Erde ist? Also, das kann man sich ja gar nicht. Wie geht denn das? Wir haben doch so strenge Umweltschutzauflagen. Liegt das an irgendwas?
Ich kann mir das auch.
Oder liegt das etwa an diesen Maskenverweigerern und Impfleugnern, dass das.
Vermutlich. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Die Dänen auch nicht, die Holländer auch nicht. Was verbindet die ganze Nordseeküste? Wenn man da so hochfährt und aus dem Fenster guckt, seines Autos, dann sieht man eigentlich ja nur Felder. Also da kann ja nichts sein, was da steht und was vielleicht so Imprägnierungen die ganze Zeit abgibt über seine Propeller.
Also Windräder sind da nicht, meinst du?
Ja, wüsste ich nicht. Meinst du an der Nordseeküste?
Nein, da ist ja immer Windstille.
Ja, also das wäre eine Erklärung. Die andere Vielleicht in Dänemark müsste ich auch die Frau wieder fragen, aber ich meine, hier ist dann die größte Schweineverwertungsanlage der Welt, dieses Südjütland. Aber vielleicht, das hat ja nichts mit PFAS zu tun, da wird nur das Wasser sehr schlecht. Das ist so, also das Grundwasser, aber.
Ja.
Diese
Plastik. Das scheint eine wirklich geile Gegend zu sein.
Ja.
Huch, was war das denn?
Ja, super. Spanische Grenze. Spanien liegt ja auch in der Nähe der Benelux-Länder.
Ist ja ein Benelux-Land.
Richtig, wie Litauen. Okay, da kommen wir gleich zu. Blackouts scheint es ja auch hier zu geben. Aber kommen wir mal ganz zurück. Entschuldigung, hallo Publikum, das hat jetzt ein Momentchen gedauert. Wir waren eben Hellbrisen, Dunkelflauten. Jetzt sind wir wieder da. Wo waren wir? Bei den Schweinen, ne?
Nee. Ja, wir waren dabei, dass Dänemark so eine Art Ökoparadies ist, was die Lebensverhältnisse für die Menschen angeht, indem sie die Attraktivität der Selbstversorgung dadurch mindern, dass sie die Böden erschweren. Aber so auf Feldern, auf dem Biogemüse angebaut wird, ist das ja nicht mit dem ADHS, oder?
Nein, natürlich nicht. Das geht ja nur auf die, wenn du mich so fragst, nein, es ist natürlich genau auf diesen Feldern und dass diese Hoffnung, die wir manchmal haben, dass wir dann ja zumindest unser Schrebergärtchen machen können, wenn alles so teuer wird, dann bauen wir unsere Karotten und die Eier selber an. Das nimmt man uns dann ja auch mit solchen unerfreulichen Meldungen. Also wenn man dann sagt, wir haben auch, glaube ich, einen neuen WEF-Chef, der sich sehr mit Trinkwasser auskennt. Also ihr dürft das nur noch aus der Flasche und aus der Fabrik nehmen, weil das, was ihr da selber anbaut, ist hochtoxisch. Das haben sie dann ja ganz gut hingekriegt.
Ja, also was ich gehört habe, das könnte aber auch in den Bereich der Verschwörungstheorien fallen, aber Robert Kennedy Jr. Hat jetzt ja so eine Verschwörungstheorie wieder von sich gegeben, dass offensichtlich die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels auf dem Wege des Ausbringens von Chemikalien in die Atmosphäre mitunter auch dazu führt, dass sich Erdboden und Atemluft anreichern. Mhm. Ist da was dran?
Na, er ist ja auch so ein Verschwörungstheoretiker. Was meinst du jetzt denn mit Chemtrails oder diesen ganzen...
Ach, so heißt das, ja.
Also, ja, er hat das, glaube ich, jetzt auch mal angesprochen.
Genau.
Die gibt's ja gar nicht, wie wir wissen.
Eben, was erzählt denn der Mann?
Ich habe keine Ahnung. Das ist... Aber der hat ja auch, glaube ich, sich zu diesem Global Dimming geäußert. Ne? Das hast du auch mitgekriegt. Das will ja Bill so gerne machen.
Um ja, die Sonne so ein bisschen runterregeln. Ich finde es immer gut, wenn man in solche Sachen eingreift, weil die Natur ist ja ein relativ überschaubar kalkulierbares System und jede Einflussnahme des Menschen führt ja zu erwartbaren Ergebnissen und ist auch revidierbar. Deshalb finde ich das...
Ja, aber da habe ich eine Verständnisfrage, die muss ich einmal loswerden. Also das beschäftigt mich, wollte ich...
Kann ich du weißt, im Bereich Astrophysik bin ich natürlich mehr als bewandert.
Nicht nur das, auch Naturwissenschaft und sogar gesunder Menschenverstand. Erstaunlich, erstaunliche Kombination. Ich habe mich nur gefragt, warum will man, wenn man jetzt ganz viele Solarkollektoren aufstellt und dann die Sonne verdunkelt, ist das nicht so ein bisschen wie ein Fenster einbauen und dann zumauern?
Es sei denn, du kannst so kleine Fensteröffnungen verkaufen.
Kleine Fensteröffnungen.
Dass also du sagst so, ja, also in Deutschland bucht dann mal ein Sonnenfenster. Für die Ernte- und Reifungszeit des Getreides könnte ich mir vorstellen, dass man das ein bisschen...
Also das geht, weil wir jetzt nicht so wahllos Schwefel in die Atmosphäre ausbringen, sondern das ist eher so ein...
Das ist Smart-Schwefel.
Smart-Schwefel, wo man kleine Fenster aufmachen kann.
Wo man, die kann man so aktivieren, die kann man ansteuern per WLAN. Und dann kann man so sagen, okay, ich schalte das mal flächendeckend aus, so für eine bestimmte Region der Welt. Und das ist ja auch klar. Ich meine, wir haben ja oft zu viel Sonne.
Ja.
Ja, und manchmal nicht genug. Und dann kann man das selber so bedarfsgerecht abrufen von der Welt.
Mhm. Wie gerade gelungen, nicht nur bei uns im Blackout, sondern auch in Spanien.
Ja.
Dazu wollen wir noch gar keine, wir sind ja keine Fachleute.
Nein. Und
die Fachleute sind sich auch nicht einig.
Ich glaube, es war kein Cyberangriff, habe ich mir sagen lassen.
Nee, das haben sie sich, glaube ich, jetzt geeinigt. Es gab irgendeine Schwankung, ja, alle wissen das, jeder beschäftigt sich damit, es muss immer genau 50 Hertz sein, diese Stromspannung, sonst doof, in deinem Haus und auch in ganz Europa.
Wie kommt das, dass es mal mehr und mal weniger sein könnte?
Naja, so ganz, ganz kleine Schwankungen, wenn man dann so Solarstrom reinfährt in das Netz oder Windstrom, dann muss man ja ein bisschen aufpassen, dass da nicht plötzlich zu viel Strom ist.
Und, aber ich dachte, das Netz ist der Speicher.
Ja, das hat Annalena gesagt, aber das ist nicht ganz richtig.
Ach so.
Also so kleine Stromschwanken, die sind aber im sehr, sehr kleinen Bereich. Ich glaube, wir sind haarscharf an einem europaweiten Blackout vorbeigeschrammt. Ich hoffe, dass sich das nicht innerhalb der letzten 3 Stunden schon die Einschätzung geändert hat. Aber ist ja auch klar, ne? Wir sprechen doch schon länger darüber, über Dunkelflauten und Hellbrisen oder Hellkrisen oder wie immer das heißt. Ein interessantes Thema, sagen wir es mal.
Aber wenn man das Sonnendimming schon gehabt hätte, hätte man die Smart-Schwefelmoleküle oder Atome ansteuern können und hätte dann ganz schnell sagen, oh, wir haben zu viel Sonnenstrom, dimm mal die Sonne runter über atmosphärische Interventionen.
Ist eigentlich eine gute Alternative von dir, Naturwissenschaftler, wenn man sagt, wir können das Einspeisen durch die Solarkollektoren, gerade die privaten, das können wir nicht abschalten, den Schalter haben wir vergessen. Also erfinden wir einen Weg, kleine Sonnenfenster auf und zu machen.
Ja.
Ist ja auch nicht so.
Du kannst sogar, wenn du das ich hab da auch drüber gesprochen mit den Experten, wobei das eine ist ja sozusagen die technische Seite, wie schafft man das, die Sonne zu regulieren und auch zu herabzudimmen? Und das andere ist die ökonomische Seite. Du kannst es ja auch vermarkten. Du kannst ja auch dann Sonnenanwesenheit und Sonnenabwesenheit herstellen nach Bedarf und nach Region. Mhm. Und worüber gerade diskutiert wird, ist so die Sonnenfinsternis to go. Du kannst es zum Beispiel deiner Frau, wenn du viel Geld hast, sagen, ach, hör mal, du hast morgen Geburtstag, ich schenke dir eine Sonnenfinsternis. Mhm. Dann kann man das auch machen mit Smart-Schwefel.
Mhm. Ach, das klingt ja wieder toll. Das ist ja wie deine Mondpipeline.
Ja, wir sollten da auch einsteigen, finde ich.
Müssen wir, ja. Besprechen wir dann nochmal in Ruhe, also wie viel Milliarden wir von unseren Freunden einsammeln könnten dafür, als Risikokapital. Vielleicht musst du dann noch eine halbe Seite so kleine Zeichnungen machen, wie das dann genau geht. Zahlen kannst du
weglassen. Ja.
Also Mathe ist da irgendwie, lass das weg.
Mathe ist ja Bezeichnung. Kennst du die Firma Flotex noch?
Nein.
Das war so ein Unternehmen, die wollten irgendwie Rohre verlegen, ohne die Erde aufreißen zu müssen mit so einem neuen System. Die haben, glaube ich, nur von Zeichnungen gelebt. Die sind dann in der Pleite gegangen. Die hatten so ein, die Liste so mit so einem getriebenen unterirdischen Roboter, glaube ich, oder mit so einem Bohrsystem das machen wollen. Also marketingmäßig, glaube ich, kann man viel von denen lernen. Aber lass mich bitte nochmal auf den Blackout zurückkommen in Spanien. Das heißt, also, wir hatten ein Überangebot von Strom. Dieser Strom, also könnte sein, eine Hypothese, wir wissen es ja nicht.
Ja.
Und dieser Strom, der wird ja dann normalerweise abgegeben in andere Länder, weil der Strom ist immer nur so viel Strom im Netz sein darf, wie verbraucht wird, richtig? Und wenn es so viel ist, gibt man das an andere Länder weiter, die dann ihre Kapazitäten entsprechend anpassen. Das heißt, es ist ein ganz sensibles, regulatives System. Und wenn der Strom nicht abgeleitet werden kann, dann fliegen Sicherungen raus und das passiert dann so als Kaskade.
Ja, es ist ja
betrifft dann Regionen, Länder, Kontinente, Planeten und Universen. Irgendwann. Mhm.
Ja, es ist ja wirklich, muss man ja auch mal loben. Wir loben ja auch.
Dass es überhaupt häufig klappt.
Nein, dass es überhaupt dauernd funktioniert, gerade mit diesen vielen. Ich glaube, das heißt dann volatil, nicht? Also mit diesen unterschiedlich energieproduzierenden Erneuerbaren. Wir haben ja ein paar nicht so volatile Quellen, das sind dann irgendwelche Kraftwerke.
Sehr langweilig, die kann man
langweilig, aber da kann man ja auch sagen, so jetzt so und so viel Energie sollst du jetzt produzieren, Maschinchen, Atomkraftwerk oder Kohlekraftwerk, und dann regeln wir hinten noch was ab, was rausgeht mit 50 Hertz, da kann ich mich ja drauf verlassen. Bei den volatilen anderen und dann auch noch so vielen, und dann weiß man nicht, wo die alle stehen und was die jetzt einspeisen, ist es ja relativ logisch, dass man da viel nachregeln muss, und das machen die doch fantastisch, unsere Stromverwalter.
Ich habe gehört, dass diese Krisenlagen so vor ungefähr 20 Jahren, wo das wirklich super Regelungsbedarf gab, so 7 bis 9 Mal pro Jahr aufgetaucht sind. Inzwischen ist es, glaube ich, bis zu 20.000 Mal pro Jahr, dass man da nachregulieren muss und dramatische Entscheidungen treffen muss. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts ist nach wie vor nicht gegeben, kann man damit ja quasi sagen. Ja, oder ist quasi ausgeschlossen.
Ja, sagen wir mal ganz ernsthaft, das ist kein Wunder. Es ist ein Wunder, dass es nicht häufiger passiert. Und ich finde, dass wir werden es in der nächsten Woche sicherlich genau wissen, hoffe ich, was da passiert ist zwischen Spanien, Frankreich, dass dann die Spannung irgendwie entweder auf 49,73 oder auf 50,001 steigt. Und dann muss das Netz, muss es ja rausregeln und muss sich abschalten, damit es nicht zerstört wird. Das ist wie deine Sicherung zu Hause. Dass man sagt, dann geht lieber die Hauptsicherung raus, bevor jetzt sämtliche Wasserhähne unter Strom stehen.
Und das ich habe ja noch was ganz anderes Beunruhigendes gehört. also korrigiere mich, ich bin ja so ein Laie in diesen Dingen. Ne? Ich habe ja viel Fantasie, aber keine Ahnung. Mhm. Die haben das ja relativ schnell wieder ans Laufen gebracht. Ich habe mir sagen lassen, dass das eigentliche Problem ist ja gar nicht der Stromausfall. Der geht ja von einer Sekunde auf die nächste.
Genau.
Was dann lange dauert, ist, den wieder anzukriegen, weil sich das zieht, insbesondere weil man ja auch so nach und nach das nur machen muss. Man muss so die Gebiete nach und nach auf. Schwarzstart heißt es, glaube ich. Und das könnte in Deutschland bis zu 10 Tagen dauern.
Logisch und verständlich. Also man muss es dann, ja, man kann es ja
das
nicht.
Das ist ja ein, das sind ja, das ist ja über eine Woche quasi.
Ja, Mathe 1, wie immer. Ja, das ist über eine Woche. Dann wäre es einfach ein bisschen dunkler. Oder
dann würde ich in dem Zusammenhang die Mobilitätsempfehlung aussprechen. Nutzen Sie in diesen Zeiten vor allem den Fahrstuhl.
Richtig.
Weil der ist ja strombetrieben und man hat da eine sehr exklusive Erlebnisperspektive auf den Blick.
Gerade wenn man mit generell mit schwacher Blase unterwegs ist oder gerade vom Mexikaner vom Essen kommt, sollte man immer den Fahrstuhl wählen. In all diesen Szenarien. Ja, also das einzig, man kann das gar nicht hoch genug hängen, ehrlich gesagt. Also wenn bei uns in Deutschland sowas passiert, hast du recht, würde es wohl 10 Tage dauern. Das haben uns die Experten alle vorgerechnet. Europaweit möchte ich das nicht zu Ende denken.
Lass mich aber noch einen Schritt weiter denken. Ja, ich habe mir mal sagen lassen, dass der Unterschied zwischen Zivilisation und Krieg aller gegen alle in 4 Tagen Stromausfall besteht. Von Sicherheitsexperten.
So nah dann doch. Okay.
Ist das so? Das heißt, also, wir haben dann 6 Tage Bürgerkrieg?
Ja. Danach ist aber das Licht wieder an.
Ach so, dann kann man die Leichen dann besser entsorgen. Weil
ja, da sollte man dann wahrscheinlich noch ein paar nicht solarbetriebene Krematorien vorhalten. Nicht, dass das dann irgendwie anfängt zu müffeln. Aber das sind ja alles schreckliche Szenarien, die du da
ja, anbietest. Wollen wir noch ein paar Prepper-Tipps geben? Ich habe gehört, wenn man sich so ein 12er-Pack Capri-Sonne in den Keller stellt, dann kann nichts passieren.
Genau.
Weil das ist ja sowohl Flüssigkeit als auch Energie. Also
ja. Das ist die Prepperliste. 12 Capri-Sonne. Und vielleicht noch.
Was noch?
15 Euro Bargeld zum Nachspülen. Was ich nehme, muss ja reichen. Das ist doch in Ordnung.
Ach ja, wie geht man denn aufs Klo? Ach so.
Ja, auch so eine Frage. Mann, das geht wohl noch. Wohnst du ebenerdig? Ja, ich glaube ja. Ne? Also, yeah. Da geht das ja noch. Das Wasser kommt dann.
Kann man
ja
denn nicht zwischen die Brombeerhecke dann?
Ja, das kommt ja nicht mehr so in die, wird ja nicht mehr hochgepumpt. Das ist dann das Problem.
Ach so.
Das ist dann, gerade wenn man so vielleicht im 4. bis 12. Stockwerk wohnt. Da hat doch der Herr Elsberg ein so schönes Buch drüber
geschrieben. Ja, ich las es und habe mich ziemlich gegruselt.
Ja, nicht unwahrscheinlich. Aber wir sind ja alle vorbereitet. Wir haben genug Wasserkisten in der Wohnung, genug irgendwie Ravioli.
Wie Wasserkisten? Ich habe nur Capri-Sonne.
Ja, du hast Capri-Sonne. 200 Liter für die ganze Familie.
Die sind ja jetzt wieder mit Strohhalm, ne?
Ja, Strohhalm, ja. So.
Kann man ja auch als Waffe benutzen, so ein Capri-Sonnen-Strohhalm, also im Zweifel, wenn man seinen Lieben verteidigen will.
Ja gut, wo haben wir uns denn jetzt hierhin verritten? Ich habe auch irgendwie, wollte ja noch weitere Hinweise geben für die...
Wir wollten vielleicht eins noch sagen, dass wir die neuen Markenbotschafter von Rheinmetall sind.
Kann ich auch mal was sagen? Ja, mach mal. So. Rheinmetall.
Ich wollte es nur loswerden, damit die Leute sich nicht wundern, dass wir so positiv über Rüstung sprechen. Das liegt einfach daran, dass wir einen sehr lukrativen Vertrag mit Rheinmetall abgeschlossen haben und sozusagen die Testimonials für die neue Zeiten der Sicherheit durch robuste Waffentechnik sind. Auch, ja. Auch im Blackout. Aber jetzt entschuldige ich.
Haben wir denn unsere Aufnäher, habe ich noch nicht, oder? Wir kriegen doch so Aufnäher von denen, oder?
Ja.
Werbebotschaften für.
Also ich wollte mir das tätowieren lassen sogar.
Ach so, das ist ja, gehst ja bis zum Äußersten. Die bauen jetzt auch, die haben ja die ganze Autoindustrie übernommen, oder? Rheinmetall?
Ja.
Autos bauen wir doch nicht mehr. Gibt es dann auch so Panzerpolo und so?
Ja, okay. Ja.
Ach, herrlich. Ja, aber das haben wir nächstes Mal. Ich wollte das noch sagen, bevor ich das vergesse, weil so viele Menschen nach Dänemark gehen, anders als ich, finde das ja doof da, aber viele gehen ja dahin. Ich würde dann nur einfach die Augen aufmachen und ein bisschen gucken, wegen der PFAS, das habe ich vorhin vergessen, nur kurz nachreichen, wegen Blackout, dass man dann auch ein bisschen darauf achtet, wo jetzt welche Windparks geplant sind, ne? PFAS, du weißt, Abrieb. Denn die planen ja überall so 320 Meter hohe Türme. Da muss ich dann sagen, dass auf Bornholm, das ist die Ostseeseite, muss man da schon gucken, wie ist denn so der Bebauungsplan vor meinem kleinen Häuschen. Steht da jetzt.
Sonst hast du den im Vorgarten
so ein,
stehen.
Genau, so ein Fernsehturm direkt vor meinem Gästeklo. Im Übrigen ist da jetzt auch noch geplant, die ganzen dänischen Kampfjets dahin zu verlegen. Also das würde ich mir dann genau angucken.
Obwohl, das ist natürlich dann wieder praktisch, wenn man da ein Land erwirbt. Das ist ja wie in den Zeiten damals mit dem Starfighter. Kennst du den alten Witz? Hm. Wie kriegst du günstig einen Starfighter? Du kaufst einfach einen Hektar Land, die stürzen sowieso drauf ab.
Ja.
Und die werden ja dann geschreddert, wenn die sozusagen durch die Flugschneise.
Genau, aber die Hoffnung habe ich ja auch noch dort, wo jetzt die Frau wohnt, weil das ist ja auf der Nordseeseite. Dort hat man den Bau dieser 325 Meter Türme abgesagt, was ich sehr schön finde, weil ich mag diese Windräder nicht. Weil,
dann doch lieber Krieg, oder?
Genau, weil
wir als Rheinmetall-Markenbotschafter
ganz neu im Angebot in der NATO diese Gegend da oberhalb von Schleswig-Holstein jetzt die Kampfanflugschneise der NATO-Jets ist und man dann nicht aus Versehen in irgendwelche 300 Meter hohen Türme fliegen möchte, wenn man so von England Richtung Russland und Ostsee unterwegs ist. Also da ist uns doch was erspart geblieben und wir stehen gute Chancen, dass dann ein paar Teile auch für uns abfallen.
Ja. Also ein bisschen wie Pest hilft gegen Cholera. Also man kann, wer Windanlagen hat, dem bleiben die Tiefflieger erspart und wer keine Windanlagen mag, der erfreut sich an den Tiefliegern.
Ja, man nimmt auch lieber die Tiefflieger, die sind ja nur manchmal. Die Windräder nerven ja immer. So, entschuldige. Mann, haben wir uns schön vergaloppiert. Wollten wir nicht eigentlich über Politik reden? Jetzt sitzen wir hier schon wieder 12 Minuten oder 45 zusammen.
Über das Demokratiebegleitungsbrauen wollten wir noch sprechen.
Ja, richtig. Das hast du, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Ja, das ist doch jetzt verboten, ne? Ach nee, das Brauen, das ist Straßenbegleitungsbrauen, weil das waren, was eigentlich mit Dachsen? Sind die auch irgendwie?
Der Dachs.
Ist das nicht Straßenbegleit schwarz-weiß? Weil du vorhin von deinen toten Tieren sprichst. Na gut.
Kennst du das, wenn man den Kindern erzählt, Papa, was liegt denn da auf der Straße? Und dann, oh, eine Meckes-Tüte. Ganz viel Ketchup ist aus dem Burger gelaufen.
Ja, so komm, also jetzt Straßendemokratiebegleitbrauen.
Ja, das ist jetzt die AfD ist jetzt endlich, muss ich sagen, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem klassifiziert worden. Und ich muss erst mal sagen, warum denn erst jetzt, wo so viele Leute sich dafür entschieden haben, die gut zu finden und sie in Meinungsumfragen zu unterstützen. Also das finde ich nicht fair gegenüber dem Bürger, ehrlich gesagt. Also weil man lässt ihn so in den Falle tappen, da entsteht die ganze Zeit, also ist diese Partei so völlig unumstritten im Spektrum der demokratischen Alternativen untergebracht. Und man denkt, ich kann die jetzt wählen, weil ich bin ja zum Beispiel für das eine oder für das andere politische Thema auch zu haben. Und jetzt rücken die plötzlich damit raus, dass die Sicherheit rechtsextrem ist. Also das finde ich eine Unverschämtheit.
Naja, besser spät als nie. Ne? Wir hatten ja auch schon vor Wochen gesagt, in dem Moment, wo sie dann in den Umfragen vorn liegen, werden sie
verboten. Ja. Eben, das wäre jetzt sozusagen die zweite Deutungsalternative gewesen, dass sie vielleicht gerade, weil sie so viel Zulauf haben, so rechtsextrem ist. Ja, und dann muss ich sagen.
Schneidet mir mein Lachen raus. Ich weiß ja, soll nicht so viel giggeln, aber ja, weil sie so viel Zulauf haben, sind sie so rechtsextrem.
Ja.
Alles klar. Ja, okay.
Ja. Ja. Und dann kennst du diesen französischen Spruch, qui s'excuse, s'accuse?
Nee.
Wer sich entschuldigt, klagt sich an.
Ah, ja.
Ja. Mhm. Muss ich ein bisschen dran denken, weil Frau Faeser hat dementiert, dass sie das veranlasst habe. Finde ich ein etwas überflüssiges Dementi, denn ich meine, der Verfassungsschutz ist doch unabhängig. Da käme doch kein Mensch auf die Idee, überhaupt anzunehmen, dass das von Politik irgendwie beeinflusst oder gewünscht wäre. Also warum bezieht die denn in so einer missverständlichen Weise Stellung, die Frau Faeser? Und überhaupt, wer ist Frau Faeser?
Ist sie denn nicht damit konfrontiert worden? Das hat sie einfach von sich aus gesagt.
Hat sie von sich aus gesagt.
Ach so, naja, gut. Das ist natürlich, wer ist Frau Faeser? Ja, das war unsere Dings, Justiz, ne?
Ja.
Ist ja nicht mehr.
Bist du auch immer noch so aufgeregt, so diese Aufbruchsstimmung und dieser frische Wind, der gerade durch die Politik weht, diese vielen neuen, brillanten Köpfe, die jetzt
Ja.
Die alten, noch brillanteren Köpfe.
Da ist, glaube ich, unsere Erleichterung groß, deine wie meine. Also ja. Wir haben ja nun auch 4 Jahre nicht, wir haben ja nicht kein Hehl daraus gemacht, dass wir nicht mit allem so, nicht von allem begeistert waren. Was schon sehr höflich, aber
dagegen waren wir nie, aber wir waren nicht von allem gleichermaßen begeistert.
Genau. Ja, also dass wir uns hätten vorstellen können, dass man das noch besser besetzen kann als mit Karl und, ne, und Anna und Robert und Nancy.
Und Annalena auch.
Ja,
eben. Das haben wir der Unrecht getan.
Das stimmt, also da sowieso, aber jetzt sind ja zum Glück Hoffnungsträger da in diesem, wir haben, finde ich, wirklich ein großes Glück. Ich habe deswegen auch gesagt, das ist ja wirklich ein Duselkabinett, also wo man sagt, wir haben solches Glück gehabt, dass jetzt die vielleicht nicht ganz so kompetenten ersetzt worden sind durch eine Auswahl an Fachleuten, wo ich einfach nur noch optimistisch in die Zukunft gucke. Das ist ja fantastisch.
Ja, wem wollen wir denn am meisten Aufmerksamkeit schenken? Wollen wir den Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, den deutschen Elon Musk?
Mhm. Ich weiß nicht, wie der heißt, Wildberger, oder?
Ja.
Hast du auch schon vergessen, oder? Er wird sich bestimmt bemerken.
Der ja, glaube ich, in sehr vielen Unternehmen, unter anderem beim Saturn und beim Mediamarkt im Aufsichtsrat, glaube ich, war, oder?
Das ist ja schon mal gut. Ja, der ist sicherlich qualifiziert und der wird das auch so machen wie Musk. Elon, oder ist er nicht nur für Digitalisierung, sondern auch für Behördeneffizienz?
Staatsmodernisierung.
So heißt das, Staatsmodernisierung. Ja.
Der hatte ja einen kurzen Weg, weil er das notwendige Zubehör ja dann auch in seinen eigenen Läden noch kaufen kann.
Haben die Motorsägen?
Ach so, nee, das ist dann eher Obi, ne?
Ja.
Beim Satan gibt es das nicht.
Nein. Da gibt es nur so Unterhaltungselektronik. Aber das wollen wir ja zumindest mal erwähnt haben, ne? Die Motorsäge. Das fand ich sehr schön bei Alexander Wendt, die Formulierung. Also man muss sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite der Motorsäge man stehen möchte. Es gibt nur zwei. Das wollte ich nochmal sagen. Ich empfehle das und verlinke das auch nochmal. Denn Herr Wildberger oder wie immer er heißt, wird ja dann auch sowas machen, denke ich. Oder nicht? Bist du gespannt? Also wird er 80% der Beamten entlassen?
Nee, ich glaube, er wird erstmal noch 80% einstellen, die Entlassung der 20%
Nichtbeamten regeln,
genau.
Mm.
Also er wird erstmal in Motorsägen investieren, glaube ich. Und in Motorsägen-Wartungsteams.
Mhm.
Und in Motorsägen-Beschaffungsformular-Hersteller.
Ja.
Also es ist ja auch wichtig.
Aber die Motorsägen wenden sich dann eher gegen uns, oder?
Also ja.
Gegen die 20%, die noch ohne Staatshilfe irgendwas machen und produzieren. Dann haben wir es doch bald. So, komm, aber geh noch mal durch mit dem neuen Dings. Na, Kabinett. Wer ist denn da noch? Ich fand das ja erst toll. Wadefuhl. Heißt der Pool oder Fuhl? Johann.
Ich weiß es nicht.
Wir haben einen neuen Außenminister.
Ja.
Was für ein Segen. Endlich ein, also nichts gegen
Im Geist Annalena. Von Willy Brandt, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
dieser
die Osterweiterung.
Verspannungspolitik.
Ja, Brandt stand ja auch für die Osterweiterung, oder?
Ich meine schon, ja.
Hieß das so? Ja. Nein, aber Wadepool oder Fuhl hat doch, also das ist erstmal gut, dass da jemand ist, der das Problem, das wir vorher hatten mit Alp.
Kennt also er sich mit Sanitäranlagen mit aus, ist die Frage. Das ist als Außenminister ziemlich wichtig.
Ja, aber Anna war ja das Problem. Sie ist ja wirklich nicht ausreichend ernst genommen worden. Also sie hat immerhin in der UN-Vollversammlung, glaube ich, den Russen und den Chinesen den Krieg erklärt. Meiner Meinung nach, also kann auch falsch sein, aber so ungefähr. Wir erinnern uns alle gern, also auch 10.000 Kilometer entfernte Länder und so weiter und 360 Grad Wenden. Also sie ist ja nicht ausreichend ernst genommen worden auf der internationalen Bühne. Und ich finde das gut, dass da jetzt jemand sitzt, den man ernst nimmt.
Ja.
Und wenn er sagt, Russland wird für immer unser Feind sein und eine Gefahr für die europäische Sicherheit, wortwörtlich, dann können wir bei ihm damit rechnen, dass die Russen das jetzt ernst nehmen. Und dass sie auch verstehen, dass jetzt mal mit diesem ganzen Schluss mit diesem Diktatfrieden und aufgezwungener Demokratie ist unter diesem neuen Außenminister, dass sie sich jetzt mal warm anziehen können und dass man das nicht mehr weglachen kann. Ist auch gut.
Ja, der Putin, ja klar, der hat ja gedacht, der kann sich alles erlauben.
Ja, aber damit ist ja jetzt Schluss.
Ja.
So. Genau. Wen haben wir noch? Frau Prien, das ist was für dich. Wollen wir die würdigen?
Nee. Oder?
Nee, gut.
Aber
Aber das war doch dein Thema vorher.
Es gab ja, doch Bildungspolitik in Schleswig-Holstein, ne?
Es gab ein Ministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also alles, was weg kann. Das heißt jetzt für Gesellschaft, das Ministerium. Das Problem. Das,
ja, ist mir auch ein Mysterium. Aber was ist denn eigentlich diese Gesellschaft, von der wir alle reden?
Das Gesellschaftsmysterium? Ja, sollen wir mal sprechen. Oh wen möchtest du noch hervorheben, bevor wir zu so den wichtigen Dingen kommen?
Ja, du hattest ja gesagt, dass jetzt Politik für Reiche gemacht wird.
Mhm, Reiche macht, ja, Politik von Reiche für Reiche, das kann man sich ja gut merken. Mhm. Und dann haben wir noch...
Ja, bei Frau Reiche muss man ja auch sagen, dass das neben ihrer fachlichen Expertise ja auch ihr Beziehungsnetzwerk für sie spricht. Du weißt, mit wem sie intim ist, wenn ich es mal in den Worten meiner Oma sagen darf.
Nee, um Gottes Willen, das weiß ich natürlich nicht.
Mit Karl Theodor von und zu Gutenberg.
Ach nee.
Ja.
Kommt der dann auch wieder in die Politik? Nein, das kann man ja nicht machen, oder? Der berät dann einfach.
Ja. Wobei ich erinnere mich noch an diese schönen Aufnahmen mit seiner Frau, als er Verteidigungsministerin war. Das war vor Kramp-Karrenbauer, war er, glaube ich, ja Verteidigungsministerin. Da gab es auch die Bilder, wo er da in dieser schussfesten Weste auf dem Hubschrauberlandeplatz stand. Und erinnerst du dich an die Bilder?
Nee.
Mit so einer, ich glaube in der Gala, mit so einem Untertitel, die deutschen Kennedys.
Und das war Frau Reiche?
Nein, das war nicht Frau Reiche, das war Frau Gutenberg. Das, Frau Reiche ist offensichtlich, also da ist nicht alles so, wie es der katholische CDU-Wähler
ja, aber
mit Recht erwartet.
Die neue Frau Gutenberg, würdest du damit sagen. Na, ich bin ja auch da nochmal, da bin ich ja sehr dafür, wenn das alles auch, dass da Kompetenz zu Kompetenz findet. Also ganz generell, wenn du weißt, dass auch bei Herrn Klingbeil, über den haben wir schon mal gesprochen, dass die Gattin oder auch nicht so fachfremd ist.
Wie nein, stimmt, die hat ja eine große Digitalkompetenz.
Ja, also dass man, was sagt, die sollten schon auch beide vom Fach sein.
Ja.
Im Fall Klingbeil sind sie, glaube ich, beide vom Fach, im Fall Gutenberg Reiche auch. Wir haben aber ja auch eine Kandidatin, Frau Eichwede heißt sie, glaube ich, für das Justizministerium. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nein.
Frau Eichwede hat vor einem Jahr ein sehr, sehr schönes Video mit Hey Leute beginnt im Bundestag aufgezeichnet, ganz im Geiste von Frau Feester. Sie ist 37, wie wir alle wissen, und wird gehandelt als Justizministerin. Und da erklärt, dass man ordentlich andere wegen Hess und Hatze im Internet anzeigen soll.
Ach.
Und dass man auch nicht mehr zur Polizei muss und nicht mehr so irgendeinen Zettel unterschreiben.
Also sie ist auch vom Fach, möchtest du
sagen. Weil das alles komplett strafbar ist. Ja, nicht nur das, sie ist ja auch noch verheiratet. Deswegen habe ich das erwähnt mit Herrn Stohn. Und Herr Stohn ist Politiker in Brandenburg und beim Rundfunkrat. Also das ist so, dass man sagt, das finde ich gut.
Dass Politik der kurzen Wege.
Genau, dass man sagt, das ist also die
Justiz. Und auch so die Gewaltenteilung innerhalb der Ehe überwinden.
Ja, und also da muss ich jetzt nicht so lange irgendwie fragen, ob die Medien das gut finden, was ich jetzt demnächst anordne, zum Beispiel ein AfD-Verbot, weil da muss ich ja nur einmal über den Küchentisch fragen.
Find ich ja, das ist schon der erste Erfolg von Staatsmodernisierung von dem Herrn, wie heißt der nochmal?
Wildberger, glaube ich.
Wildberger.
Ja, das werden wir sicher.
Es gibt sowas wie eine Hochzeitspflicht oder eine Partnerpflicht mit Lobbyisten.
Wünschenswert ist das zumindest.
Wünschenswert. Man kann es nicht zur Voraussetzung machen, aber wünschenswert ist es.
Ja, finde ich auch. So, was ich mich frage, kannst du nicht beantworten, glaube ich, was ist der Minister für besondere Aufgaben? Aber das müssen wir mal recherchieren.
Das ist der die Arbeit macht. Also,
ja, tatsächlich.
Gibt es echt einen Minister für besondere Aufgaben?
Ja.
Wer ist denn das?
Herr Frey, Thorsten Frey.
Der kam ja überraschend oft nach der Wahl auch irgendwie so zu Wort, dass man das Gefühl hat, die bauen den irgendwie auf. Kannst du den vorher?
Nee. Aber ist das jetzt, heißt das ein Tippfehler? Ist das Minister für besondere Ausgaben? Aber das wäre ja Merz, oder?
Ja. Der ist ja Bundeskanzler.
Was heißt das besondere Aufgaben? Lehrgut rausbringen?
Hör mal, Schatz.
Ich weiß es nicht. Wir haben einen vergessen. Das habe ich heute noch geguckt, weil ich dachte, auch das finde ich eine tolle Idee. Weil, ne, Millionen Schäfchen unterm Klingbeil. Also der ist ja jetzt Vizekanzler.
Und Finanzminister.
Und das hat mich deshalb besonders gefreut. Ich habe dann mal geschaut, ob es denn irgendeine Äußerung gibt, irgendeinen Kompetenzverdacht bei Klingbeil, dass er schon mal irgendwas mit Finanzpolitik oder Finanzen zu tun gehabt hat. Ich habe nichts gefunden. Und das finde ich gut, weil man dann so unbeschwert an diese Aufgabe rangeht. Weißt du?
Ganz also, in meinem Sinne, ja. Die meisten Leute sind ja durch Expertise und Kompetenz völlig unfähig, überhaupt irgendetwas Sinnvolles zustande zu bringen, weil sie immer unter der Bürde ihres Wissens zusammenbrechen.
Eben.
Ja.
Also dieses Schluss mit diesem Expertentum, das verkörpert doch dann Klingbeil perfekt und kann sich da jetzt einfach mal so ganz unbelastet ransetzen. Finanzpolitiker, kann man ja auch reichlich, haben wir ja reichlich Zeit zum Lernen
jetzt. Darf ich das zu einem fiskalpolitischen Exkurs nutzen auch?
Ich bitte darum.
Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja diese beglückenden Momente neben Weihnachten, Ostern und 1. Mai ist ja immer auch die Steuer zu machen. Das ist ja etwas, was viele Menschen als lästig erleben. Mhm. Ich würde das gerne mal in einem anderen Licht darstellen, weil das ist ja eine Form von ja, staatsbürgerlicher Einflussoption, die sich da einbietet. Denn man hat ja oft das Gefühl, da wird einem was weggenommen, was ja gar nicht stimmt, weil das Geld, was man dann dem Staat überlässt, ist ja nicht verloren, sondern es ist eine Art Gestaltungsoption, mit der man auch den öffentlichen Raum verschönert, verbessert und das Geld ist ja nicht der eigenen Kontrolle entzogen, sondern über den parlamentarischen Prozess hat man ja selber auch noch die Möglichkeiten zu bestimmen, was aus diesen kumulierten Beträgen eigentlich an Segnungen für die Allgemeinheit möglich werden. Denn das ist, oder? Das heißt, du gibst einen Teil deines Geldes nicht ab, sondern du erschließt damit deine Handlungsoptionen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes. Mhm. Also beispielsweise, das ist ja auch nicht allen klar. Eines der wesentlichen Aspekte des Parlaments ist ja neben der Gesetzgebung auch die Verabschiedung des Haushalts. Und damit hat der Souverän ja die Gelegenheit, erstmal zu sagen, wie viel Geld braucht denn so ein Staat überhaupt und was wird mit dem Geld, was er braucht, überhaupt angefangen? Mhm. Manchmal könnte man die Frage sogar umgekehrt stellen und sagen, was wollen wir anfangen und entscheiden dann erst, was wir brauchen. Aber es ist häufig so, dass wir erstmal brauchen und dann überlegen, was fangen wir denn jetzt mit dem Geld an. Aber auch darüber kann man politisch diskutieren. Mhm. Und ich finde es total beglückend, dass dann meine Volksvertreter, die Repräsentanten der repräsentativen Demokratie, zum Beispiel mit dem Geld, was ich ihnen zur Verfügung stelle, meine Meinungsfreiheit verteidigen. Mhm. Oder meine Freiheit gegenüber dem bedrohlichen Feinden aus Osteuropa sichern, indem sie zum Beispiel der Firma Rheinmetall neue Absatzmärkte schaffen. Oder dass sie Menschen, ja, die uns das Leben leichter machen, indem sie diesen ganzen Prozess auf der Ebene der Bürokratie auch überhaupt erst ermöglichen, Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Oder dass sie auch diesen humanitären Anspruch der Versorgung von Menschen in Not global durchsetzen. Also es gibt ja immer noch, ich meine, das ist ja das große Problem an der AfD, weshalb ich auch dafür bin, dass sie endlich mal verboten wird, ist, dass die ja eigentlich ein großer Standortnachteil ist, weil die schrecken ja die Fachkräfte ab, die zu uns kommen wollen. Mhm. Und wenn jetzt die Fachkräfte alle zu uns kommen, dann muss man denen ja eine kleine Starthilfe geben und auch dafür sehe ich meine Steuern wirklich wunderbar eingesetzt. Mhm.
Ja.
Insofern, oder?
Dann hast du insofern gar kein Problem damit, sowohl das Prozedere als auch was die Verwendung betrifft.
Das Prozedere, finde ich, könnte ein bisschen smarter noch passieren, weil das immer noch ein bisschen bürokratisch ist und man doch ziemlich viel Lebenszeit dafür aufwenden muss, das irgendwie so recht zu gestalten, dass man auch möglichst viel und angemessen beitragen kann. Aber ich bin davon überzeugt.
Ja, ich wollte nur gerade vielleicht, was hat mich gewundert, also du sagst, dass da die Parlamentarier jetzt noch ein Mitspracherecht haben, ist das so? Ja, ne?
Der Haushalt muss vom Parlament verabschiedet werden.
Ja.
Oder bin ich da falsch?
Ich bin nicht sicher, also da müssten wir nochmal recherchieren. Ich bin wirklich
deshalb gibt es doch diese Haushaltsdebatten immer.
Ja, das ist ausreichend.
Wo die da am Küchentisch sitzen und sagen, guck mal, wer bringt den Müll raus, das macht der Minister für besondere Aufgaben und so.
Ja, und passt das? Ja, okay. Du hast aber irgendwas gesagt, das klingelte so bei mir, dass man sich auch erstmal fragen könnte, was brauchen wir denn eigentlich und dann irgendwie, was müssen wir dafür für Geld einnehmen? Das macht man aber nicht so, oder?
Nee, wir nehmen erst das Geld an und gucken dann, was wir uns davon leisten können, weil im Grunde brauchen tun wir ja alles.
Ja. Nee, das hast du schön zusammengefasst. Dann bin ich auch umso mehr versöhnt mit, das ist jetzt wirklich mit ganz lieben Grüßen an die Finanzämter, die mir sehr viele Sachen erklären, die ich vorher nicht so verstanden hatte. ich freue mich darüber, dass ich meinen Beitrag, einen großen Beitrag leisten kann zu allem, was die Parlamentarier so möchten.
Also, was wir möchten, was du möchtest, die lesen das aus deinem Herzen heraus.
Die Parlamentarier?
Ja.
Ja, ja, ich habe mit dieser Liste.
Ja, war und so dann finde ich es auch nur passend, wenn man zum Beispiel dann so Figuren wie die AfD, die möglicherweise was anderes möchten, dass man die vom demokratischen Prozess weitgehend ausschließt, weil das natürlich dann zu einer Fehlrepräsentation von Fehlmeinungen führen würde.
Das stimmt, aber nur will die AfD, also muss ich mal einhaken, die wollen ja nun auch nicht unbedingt wie Herr Milei mit seiner Kettensäge jetzt so wirklich fundamental was verändern.
Nein. Ne?
Also da sehe ich noch Hoffnung, dass man sie doch wieder zulässt. Meinst nicht?
Also ich weiß ja es nicht. Nee, also ich möchte das Fass möchte ich gar nicht aufmachen.
Nein, weil da wären ja das 25%, gut, die haben ja auch keine Ahnung, diese ganzen Nazis, die wählen. Gut, die muss man wohl ausschließen.
Nee, aber ich glaube, die werden ja gewählt, weil die Leute, die sie wählen, wollen zum Beispiel, dass es eine andere Wirtschaftspolitik gibt, eine andere Migrationspolitik, eine andere Bildungspolitik und das würde sich ja über den Haushalt durchsetzen lassen.
Okay, das muss verhindert werden.
Genau, genau.
Und gut, aber deswegen, wir sind ja erfreut, sowohl über die Art und Weise, wie Steuern dann erhoben und verteilt werden. Wir sind auch froh über das neue Hoffnungskabinett. Und auch da sind wir uns, glaube ich, schon beim letzten Mal einig gewesen. Wir sind ja auch froh darüber, wohin es jetzt geht. Also, dass man sagt, wir kommen.
Wohin geht's nochmal?
Naja, wir kommen, also außer dass wir Krieg führen, aber ich meine danach dann.
Was ist ein Krieg?
Wir sind ja schon bei einer 70% Dienstleistungsgesellschaft. Also das ist ja noch nicht genug, finde ich.
Nein.
Wir haben immer noch so Reste, die weg müssen. Da haben ja auch die Grünen schon jetzt, also Habeck hat ja schon gut vorgearbeitet, dass man sagt, diese Reste von schädlicher Wirtschaftstätigkeit.
Realökonomie.
Na ja, genau, das nennt man so, aber das ist ja fast verniedlichen, dass man sagt, es gibt immer noch Reste. 1% unseres Bruttoinlandsprodukts zum Beispiel kommen immer noch aus der Landwirtschaft.
Was?
Das muss aufhören.
Skandalös, genau. Das ist viel zu viel.
Dann haben wir immer noch 5% aus der Bauwirtschaft. Auch das muss aufhören. Was wird da für ein Scheiß gebaut? Und dann haben wir auch immer noch 15% aus dem sogenannten verarbeitenden Gewerbe. Also, dass man sagt, da ist es vor allem Autochemie und Baumaschinen. Das sind unsere Stärken gewesen in der Vergangenheit. Da müssen wir natürlich oder können wir natürlich auch noch sehr, sehr viel tun, um das auch noch umzuwandeln in Dienstleistungsberufe.
Also aber sind die neuen Zahlen im Hinblick auf die Entwicklung der Autoindustrie nicht da auch sehr vielversprechend?
Eben. Es werden doch ganz viele, also wenn jetzt, also Rheinmetall wird ein bisschen was übernehmen natürlich in dem Bereich, ne? Der Panzer Polo und so, deswegen sind wir ja auch Werbeträger. Aber dass man sagt, der Rest der Automobilwirtschaft, das Rückgrat der Deutschen und der Maschinenbau, was der deutsche Mittelstand, den deutschen Mittelstand ausmachte, so diese beiden Bereiche, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, die auch noch zu eliminieren, sodass wir dann am Ende nur noch Dienstleistung und behördliches Tun und öffentliche Dienste behalten. Das ist, glaube ich, ganz sicher klimaneutral.
Ja.
Und es ist doch gut, dass jemand da mal eine Axt anlegt an genau der Stelle, dass man sagt, diese verarbeitende Industrie muss doch mal aufhören. Das ist doch nicht gut. Lass uns doch lieber ein Land der Coaches und einem Sachbearbeiter sein. Das ist doch, macht doch keinen Dreck.
Da ist was dran. Darf ich das mal in Hinblick auf den Modus Operandi reflektieren? Weil mir ist aufgefallen, dass das passieren ja relativ viele Dinge. Die werden politisch entschieden, aber die werden gar nicht mehr begründet. Es gibt keinen gesellschaftlichen Diskurs mehr, so nach dem Motto, wir möchten jetzt ja möglichst wenig Autoindustrie und so weiter. Also es klingt irgendwie, ist alles so wie so ein Automatismus fast, könnte man sagen. Und mir ist da eine Analogie eingefallen. Sag mir, wenn ich da falsch liege. Also ich vergleiche jetzt politisches Handeln mit dem Liebesspiel. Und wenn du ein Liebesspiel beginnen möchtest, hast du ja die Aufgabe, um denjenigen zu werben, mit dem du dieses Liebesspiel spielen möchtest. Du musst sie von deiner Integrität überzeugen und auch davon, dass du, was du mit ihr anstellen willst, dass das was Schönes ist. Und das endet dann in, oder es beginnt dann mit einem Vorspiel und endet dann in einem glücklichen Akt.
Mhm.
Und so wäre das in der Politik, dass man sagt, ich habe ein bestimmtes politisches Ziel und ich möchte, dass das nachvollziehbar ist und deshalb werbe ich dafür und bringe Argumente und führe Diskussionen und überzeuge dann die Öffentlichkeit davon, dass das, was da geschehen wird, ein Segen für die Allgemeinheit ist. Jetzt ist es so, dass man ja...
Wahnsinnig altmodische Geschichten, die du hier erzählst, ja, aber machen wir ruhig
nur
weiter.
Nur damit das richtig verstanden wird. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass das etwas missverständlich klingt, wenn ich das so sagen würde, ohne diese Vorbereitung. Jetzt ist es ja so, dass für manche diese vorhergehenden Investitionen in Werbung, Überzeugung und so weiter anstrengend, überflüssig und ineffizient sind, sodass sie einfach ohne Vorspiel zur Tat schreiten. Mhm. Im Bereich der körperlichen Beziehung nennt man das dann Vergewaltigung.
Mhm.
Und im Rahmen der Politik nennt man das dann unsere Demokratie, oder?
Ja.
Wenn man Dinge einfach exekutiert, ohne sie zu legitimieren,
mhm,
durch öffentlichen Diskurs. Also ist dir das schon aufgefallen? Also ich weiß noch, früher gab es Debatten um, ja, wir brauchen dieses oder jenes, weil und so weiter. Das ist alles nur noch so...
Ja, das war das.
Und deshalb, wenn ich das jetzt mal ein bisschen auf die Formel bringen darf, ich fühle mich politisch ein wenig gefickt.
Ja, das hast du schön zusammengefasst.
Habe ich das schön zusammengefasst?
Ja, das meinte ich vorhin auch mit meiner leisen Nachfrage, ob das Parlament denn zum Beispiel beim Verteilen deiner 75% Steuerabgaben, ob das dann überhaupt mitreden darf.
Aber nee, es ist halt eine Mehrheitsmaschine, dieses Parlament.
Ja, also eine Haushaltsdebatte habe ich irgendwie verpasst, vielleicht dieses Mal. Das kann aber doch auch weg, oder? Nur die Frage
eben,
ist,
warum, die eben, Frage und das ist, macht der Minister für Staatsmodernisierung. Wie heißt der nochmal?
Wildberger.
Der legt die Kettensäge an die
aber
richtige
es,
Stelle.
Ja, gut, es ist ja besser für das Bruttoinlandsprodukt, wenn wir diese 700 Leute da hinsetzen, aber sie nichts zu sagen haben. Also sie dann einfach übergehen, dann haben sie wenigstens Arbeit. Ja?
Stimmt, dann und sind die von der Straße.
Sind die von der Straße weg. Gebraucht werden sie eigentlich nicht. Und es ist auch besser, was du gerade ja zusammengefasst hast, wenn man das durchentscheidet von oben. Also wenn
durchregieren nennt man das, durchregieren.
Ja, das nennt man dann, glaube ich, auch unsere Demokratie, wenn einer das entscheidet und dann wird das gemacht. Oder?
Mhm.
Also unsere Demokratie ist das. Die genau, wir vorher kannten, genau, die war anders. Das war
das
wahnsinnig.
Ist diese Top-Down-Demokratie, wie ich das mal genannt habe.
Ja, aber unsere war ja auch wahnsinnig ineffektiv.
Diese Bottom-Up-Modelle, das ist aber ja...
Aber da sind wir doch im sehr, sehr, sehr guten Weg, muss ich sagen.
Ja, deshalb bin ich doch auch so euphorisch.
Okay, also wir schaffen das bisschen Gewerbe noch ab und so haben wir alle das. Ja.
Wir haben noch ein schönes Thema.
Ja, noch mehr.
Ich weiß nicht, ob du noch was loswerden willst, aber das ist bald.
Nicht gefickt, nee, das war doch
nein,
schon ein schönes.
Wir wollten darüber sprechen, dass... Nichts Mächtigeres als die Wahrheit und dass jetzt im Hinblick auf den 11. September tatsächlich sowas wie restlose Aufklärung im Raum steht.
Ja, machen wir das als Nachklapp und Teaser, falls jetzt schon alle weg sind. Also es war schön, dass ihr zugehört habt. Ich weiß nicht genau, ob das noch jemanden interessiert, aber wir können es ja kurz mal ansprechen.
Ich fand es sensationell. Also ich würde jetzt dranbleiben, ehrlich gesagt, weil ich...
Ja gut, also jüngere Zuhörer, Zuseher haben wir sowieso nicht, das ist schon mal gut, weil die ja gar nicht wissen, was der 11. September war und die Älteren werden sich wahrscheinlich erinnern, oder? Oder müssen wir das nochmal erinnern? Da sind so Flugzeuge...
Also da sind, ich muss das mal sagen, da sind Hamburger Elektroingenieurstudenten in eine Flugschule in Florida gegangen und haben gelernt, wie man große Jets fliegt und haben die gesteuert, vier davon entführt mit Teppichmessern. Und haben die dann gesteuert, zwei davon in das World Trade Center. Eins ist im Pentagon abgestürzt und eins wurde, das weiß man, da haben die, glaube ich, die Insassen, die Leute überwunden und es ist abgestürzt. Und
ja.
Es gibt noch einen Roman, das fünfte Flugzeug von unserem Schreiberling.
Mhm. Der war auch ganz gut, okay. Ja, das war
der war gut.
Ja.
Ja, genau. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das ist
und
richtig
das war, und das war ein Nachweis für die Bedrohlichkeit des politischen Islams, den man natürlich keinesfalls sozusagen so Stereotype umwandeln darf. Ja. Was dazu führte, dass die Amerikaner die Gelegenheit hatten, präventiv sowohl die nationale Gesetzgebung als auch die internationalen Beziehungen so zu gestalten, dass von diesen Akteuren keine Gefahren mehr ausgehen und gleichzeitig eine Restrukturierung der Ressourcenlage möglich war. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, du solltest wirklich in die Politik gehen. Also das
könnte Pressesprecher werden, ne?
Ja, also aber so aus dem Stand, also ohne jede Vorbereitung. Fantastisch. Also hört euch das nochmal an hier. Und das, danach hat man doch überhaupt keine Fragen mehr. Gerade das, was du da so zusammenfasst unter Restrukturierung der Ressourcen, weiß ich nicht. Also ja, wir brauchten die Pipeline durch Afghanistan und wir brauchten auch den Wiederanbau von ganz viel Opium dort. Das meintest du, ne? Also ja, unausgesprochen, ja.
Aber jetzt müssen wir einen Punkt noch sagen, es gab ja einen großen Bericht, der diese Variante, die ich gerade erzählt habe, auch wissenschaftlich zweifelsfrei belegt hat. Mhm. Was nicht verhindert, dass so unseriöse Figuren wie Daniele Ganser ein Geschäftsmodell darauf gebaut haben, so pingelig auf kleine Unstimmigkeiten hinzuweisen, wie etwa, dass das einzelne Gebäude zeitversetzt explodiert waren, obwohl sie gar nicht von Flugzeugen getroffen wurden, zum Beispiel. Mhm. Und auch ein gewisser Sven Böttcher hat sich in diesem Bereich ja ziemlich getummelt, allerdings durch lästige Fragen.
Ja, durch lästige Fragen und dann auch noch unter einem Pseudonym, das können wir jetzt ja auch, müssen wir nicht lüften, können wir, aber ich habe mich tatsächlich, der Herr Böttcher hat sich dann auch drei Bücher lang und viele Artikel lang und 10 Jahre lang mit diesem Thema befasst.
Das heißt, er kennt sich ein bisschen aus.
Er kennt sich ein bisschen aus, sogar relativ gut, ja, meint er jedenfalls. Und die Fragen, die ich damals gestellt habe, 2002, sind weiterhin nicht beantwortet. Ich habe dann mit Bröckers nochmal 2000, wann war das, 11, nochmal nach 10 Jahren weitere Fragen formuliert, die sind auch nicht beantwortet. Egal, was jetzt gerade passiert, ist, da bin ich dann natürlich kurz hellhörig, dass ja doch an verschiedenen Stellen bei Tucker Carlson taucht dann Herr Weldon auf, ehemaliger Congressman und Abgeordneter, und sagt, das muss alles aufgearbeitet werden, 9-11. Ne? Trump will ja jetzt alles offenlegen, von Epstein bis 9-11. Und sich da fürchterlich aufregt. Dann taucht ein weiterer Senator auf und Herr Johnson heißt er, glaube ich, aus Wisconsin und sagt, wir müssen auch nochmal über das World Trade Center 7 reden. Das ist das, worauf der Herr Ganser immer rumreitet. Scheint ja auch irgendwas nicht zu stimmen. Das klingt doch erstmal gut.
Ja, eben.
Gleichzeitig haben wir gerade den Fehler gemacht, vor einigen Tagen die KI mal so zu befragen, wie sie das denn so sieht, zum Beispiel mit dem Pentagon, denn ins Pentagon ist auch eins von diesen Flugzeugen hineingekracht. Grok, also die KI von Herrn Musk, hat sich das dann ja mal vorgenommen und das mal angeguckt und von Fachleuten befragt, die auch wirklich was wissen und dann auch auf was hinweisen können, und kommt zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug da eingeschlagen ist, bei 0 liegt. Das ist jetzt
nichts. Das ist schockierend.
Das ist nichts Neues für mich oder uns, die wir uns damit lange beschäftigt haben, dass es dann also irgendwie einen Überflug gab von irgendwas anderem und einen Treffer von garantiert keinem Flugzeug. Aber die Tatsache, dass jetzt die KI mit sowas irgendwie dann auch noch kommt, könnte ja doch ein bisschen Eindruck machen. Man sagt, das haben jetzt nicht nur Spinner gesagt, die sehr gut recherchieren, sondern auch noch diese allwissende KI. Da sehe ich ehrlich gesagt so einen ganz leisen Zusammenhang. Deswegen gucke ich mir natürlich den Herrn Weldon und den Herrn Johnson ein bisschen genauer an. Und wenn man dann sagt, der Weldon, wie gesagt, der saß bei Tucker Carlson, das Interview kann man sich ja auch anhören, stundenlang, wenn man dazu Lust hat. Im Grunde ist die Quintessenz dieses Gesprächs, die Dienste, ich will die mal nicht aussprechen, sonst kriegen wir wieder eine Sperre, die Dienste haben versagt.
Der Pflegedienst, so, ne? Die Windeln wechseln bei beiden und so.
Genau, der geheime Pflegedienst und das Federal Bureau of Pflegedienst haben beide so versagt, weil sie sich die Informationen nicht weitergegeben haben. Da muss man mal ran. Und das klingt dann aber unterm Strich wieder für mich wie ein Werbegespräch für die Musk'sche Doge-Programmatik, dass man sagt, die Geheimdienste müssen zusammengelegt werden oder da muss mal irgendwas von der KI erledigt werden. Das ist kein Aufruf, diesen ganzen Vorgang nochmal aufzurollen. Und noch interessanter finde ich das, was der Herr Johnson sagt, auch der Republikaner, Senator, der dieses WTC 7 nochmal aufrollen möchte.
Was sagt der denn?
Naja, da gibt's ja irgendwie schon so Verdachtsmomente, dass das irgendwie dann doch irgendwie gesprengt worden sein könnte und da müsste man jetzt ja mal ran.
Argumentier das mal bitte aus. Also warum kommt man auf die Idee, dass das nicht die Folge eines terroristischen Flugzeugangriffes war, sondern aus anderen Gründen zerstört wurde? Was spricht dafür?
Von den Gründen muss man ja erstmal gar nicht anfangen. Das ist ja das Argument von Herrn Ganser und von allen anderen, dass man sagt, dieses World Trade Center 7 ist nicht getroffen worden von einem Flugzeug, sondern allenfalls von ein paar Teilen vom Flugzeug. Es ist noch nie ein solches Hochhaus wegen irgendwelcher Brände im dritten Stock oder auch 12 Bränden im achten Stock eingestürzt in der Geschichte der Menschheit. Und dieses ist in sich zusammengefallen im freien Fall. Als hätte man ihm gleichzeitig die Träger weggezogen. So, also dass man sagt, was war die Ursache dafür, dass dieses Ding eingestürzt ist? Und jetzt sagt der Herr Johnson, da hat er viele Fragen, denn es gibt eigentlich keine vernünftige Erklärung. Außer, dass es dann vielleicht gesprengt wurde. Das hat ja Sprengstoff, ne? diese These in den Raum zu stellen. Und ich frage mich, warum ist das erlaubt? Ich glaube, wenn ich da mich ganz weit aus dem Fenster lehnen darf mit dir, dass wir in relativ naher Zukunft dann hören werden, im Mainstream, dass irgendjemand tatsächlich zugibt, dass World Trade Center 7 kontrolliert zum Einsturz gebracht wurde am 11. September.
Und was sollen die denn davon haben, sowas zuzugeben?
Naja, das würde ich glaube, das wäre der kleinere Schaden. Wenn man sagt, wir klären das jetzt auf, da gibt es eine lange Vorgeschichte mit dem Pächter, mit dem Herrn Silverstein und
erzähl die bitte nochmal.
Gut, dann mache ich das Fazit gleich. Also Herr Silverstein war Pächter des World Trade Center 7, viele Jahrzehnte lang, hat dann im Juni 2001 auch die beiden Türme, World Trade Center 1 und 2, gepachtet. Das war das erste Mal, dass ein Privatmann diese Türme pachten durfte, unglücklicherweise und zufällig ein halbes Jahr bevor ihrer Zerstörung. Herr Silverstein hat eine Versicherung abgeschlossen für diese Türme über 3,5 Milliarden Dollar. Nach dem Zusammenbruch der Türme hat er argumentiert der Versicherung gegenüber, es habe sich nicht um ein Einzelereignis gehandelt, was versichert war, sondern um zwei Ereignisse.
Deshalb waren es auch vier Türme.
Deswegen wollte er 7 Milliarden haben, stand der Vereinbarung 3,5. Das hat sich ein bisschen hingezogen, hat am Ende 5 bekommen. Aber nochmal, der Silverstein war Pächter des World Trade Center 7 schon lange. Im World Trade Center 7 befanden sich Büros, nicht nur der Börsenaufsicht, sondern auch der New Yorker Notfallbehörden. Es war eine ganze Stadt.
Hat man die nicht auch genutzt zur Simulation von Krisenereignissen, diese Büros?
Ja, es sollte am 11. September auch von dort die ganze eine Notfallübung simuliert werden in New York. Und man hat sich dann am Tag vorher noch entschieden, das Kontrollzentrum der FEMA, so heißt diese Behörde, und alle anderen dann doch lieber nach draußen zu verlegen auf den
Pier. Gott sei Dank, Mensch, hatten die aber einen Riecher, oder?
Das war ja reiner Zufall.
Also ja, ich sag ja.
Das nicht im World Trade Center 7 zu machen, diese... Ja, nicht auszudenken. Da werden ja alle, die da eine Übung gemacht haben, dass Flugzeuge einstürzen, die werden ja alle dann, um Gottes Willen, werden ja alle gestorben.
Ja.
Gut, es gibt diesen legendären Satz von Herrn Pächter Silverstein, der nach dem Einsturz von World Trade Center 7 sich zu Wort gemeldet hat in einer Dokumentation und berichtete, dass an dem Tag wegen der Brände, die nicht besonders dramatisch waren, aber man sich entschlossen habe, auf Englisch heißt es to pull it, also wegen der Situation um World Trade Center 7, to pull it, ja.
Und da war das die heißt, Diskussion, also das Gebäude bevor es unkontrolliert abbrennt und vielleicht in katastrophaler Konsequenz anderen schadet, eine vorsorgliche Eigensprengung vorzunehmen?
Das war die Interpretation der Verschwörungstheoretiker.
Ach so.
Die andere Interpretation wäre, und die ist dann ja auch offiziell belegt und bestätigt worden, dass es nur gemeint war, auch der Feuerwehr gegenüber, dass man die Feuerwehr abzieht. Weil man, also
Polen. Damit die nicht löschen aus Versehen.
Nee, damit die nicht zu Schaden kommen.
Ach so, okay.
Sorge hatte, dass dieses Gebäude einstürzt, warum auch immer. Und dann gesagt hat, dass man lieber die Feuerwehrleute da rausnehmen. Also wir ziehen uns zurück, pull it, also abziehen und nicht umziehen und umreißen. So, da haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Ich jetzt, um diesen langen Ausflug dann zu Ende zu bringen mit dem, was ich sagen will, ist, ich glaube, man wird im Lauf der nächsten Monate mit oder ohne kleinen Ausschuss und Herrn Johnson zu dem Schluss kommen, zu dem absoluten Riesenskandal, dass am 11. September dieses World Trade Center 7 zum Einsturz gebracht wurde durch behördliche Vertreter. Und ich will dir auch gerne sagen, dann gibt es also eine Riesenwelle, dann wird ganz viel diskutiert werden danach im Mainstream und so weiter und so fort. Das wird uns alle wahnsinnig beschäftigen. Es ist ein Beweis dafür, dass Trump es ernst meint. Es ist ein Beweis dafür, dass 9/11 jetzt endlich aufgeklärt ist. Und es wird einige geben, die sich dann melden und sagen, ja, wir haben das niemandem sagen können, weil wir den Verschwörungstheoretiker keinen Aufschwung geben wollten. Wir wollten die nicht unterstützen.
Wir waren ja auch gegen die Corona-Maßnahmen, aber wir wollten den Querdenker nicht in die Hände spielen. Oder wir sind auch gegen Migration, aber wenn wir das zugeben, dann helfen wir der AfD.
Genau, dass man auch in diesem Fall sagen wird, ja, okay, wir hätten das natürlich ehrlich sagen sollen, aber das wäre nicht so gut gekommen in den aufgeregten Jahren danach. Aber ja, wir haben, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und am Ehe das Ding jetzt falsch rum und zur Seite umkippt, haben wir gesagt, wir lassen das, wir stürzen das jetzt ein.
Und das muss man sagen, ich finde das jetzt plausibel. Ich finde es einerseits skandalös, andererseits auch verantwortlich und verantwortungsbewusst von den Leuten. Insbesondere, weil, das hattest du mir noch erklärt, in allen amerikanischen Hochhäusern sind ja Sprengladungen prophylaktisch schon platziert, die so eine Notsprengung im Falle eines Flugzeugansturzes jederzeit ermöglichen. Das gehört ja zu den Bauvorgaben, oder?
Das habe ich dir garantiert nicht, aber ja.
Genau so ist es.
Das macht man ja eben außer Lameng, wie man hier im Rheinland sagt. Ne?
Ja. Nee, das gibt es natürlich, genau, diese Knöpfe.
Da muss man nur aufpassen, im Fahrstuhl, das ist immer dieser andere Knopf.
Entschuldige. Jenseits der lustigen Knöpfe, die du gerade erwähnst, ich finde das wirklich ganz spannend, wenn es dazu kommt, wir beobachten das mal. Weil ich denke, unter dieser organisierten Empörung, über das hätte man uns ja auch gleich sagen können, und dem Zurückrudern mit, naja, in der Pandemie sind ja auch Fehler gemacht worden, aber es war ja gut gemeint. Ja,
wird ja etwas, und es kommt aus dem Labor in Wuhan.
Ja, und es wird aber dabei auch in dieser 9/11-Geschichte der Eindruck bleiben, also die Regierung Musk und Trump tut was, um alles aufzuklären. Mhm. Ja, die Mainstream-Medien verschweigen das auch nicht, sondern hängen es ganz hoch. Und am Ende kommt dabei raus, das waren jetzt 3-4 Leute, die das wussten, die haben das danach nicht verraten, aber sie haben ja eigentlich auch richtig gehandelt. So wie
Drosten. Und sie haben das Gute gewollt.
Drosten und Büchs und so weiter, genau. Und sie haben das Gute gewollt. Gut, die sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es war aber ja auch richtig am Ende.
Ja.
Und bei diesem Prozess, der vor den Augen der jedes einzelnen Weltbürgers gemacht wird, wird völlig untergehen. Erstens, was die KI noch so alles ausspuckt. Zu 9/11. Und
was zweitens, spuckt die denn noch so aus?
Und zweitens, da kann dann Herr Ganser auch gerne nochmal auf einer Bühne sagen, ja, aber Moment, das musste man doch 3 Wochen vorbereitet haben. Das wird dann keiner mehr hören. Weil man dann das Kernelement der ganzen 9/11-Skeptiker eigentlich entwertet hat. Das ist jetzt meine Arbeitshypothese. Mehr habe ich gerade dazu nicht zu sagen. Ich fände das sehr spannend und sehr schlau. Bevor es
das heißt, du machst so ein bisschen Salamitaktik, schneidest eine Scheibe ab, schenkst sie den anderen und haust mit der ganzen Restwurst
ab
in die Dunkelheit.
Das Buch, das Bröckers und ich damals geschrieben haben, hieß Einsturz eines Lügengebäudes. Und ich glaube, das hier ist ein guter Weg, dieses Lügengebäude so kontrolliert einstürzen zu lassen, nur an 1-2 Ecken, bevor man wirklich sieht, was da alles dahinter steckt.
Starke Metapher.
Na, schauen wir mal.
Wollen wir mit was Positivem enden?
Ja, unbedingt.
Du hast gesagt, gut gemeint. Apropos gut gemeint, also da fällt mir eines ein. Du wirst es wahrscheinlich auch zwangsläufig assoziieren. Gut gemeint ist der evangelische Kirchentag.
Noch lange nicht gut gemacht. Ja, der evangelische Kirchentag. Das ist jetzt nicht mein Thema, das ist schön. Da erzähl dir mal was darüber, was ist da passiert.
Also erstmal gibt es Veranstaltungen, wo weiße Kinder unerwünscht sind. Das finde ich schon mal gut. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Dann hat Alena einen großen Auftritt.
Ach, tatsächlich. Was hat sie gesagt? Das bleibt, bleibt alles nicht an der Ein. Das ist nach zwei Wochen alles weg.
Ja.
Wenn man sich taufen lässt.
Und es gibt ein neues Trendprodukt, das ist im Shop der evangelischen Kirche vertrieben wird. Das sind die schweinefleischfreien Hostien, die eine...
Das ist ein Scherz, oder?
Nein!
Es ist, bei dir weiß ich das nie.
Die waren ja früher immer aus Hack.
Ja, natürlich. Ja.
Ja. Und weil das so diskriminierend ist, hat man jetzt gesagt, nein, damit auch Menschen mit Schweinefleischallergie daran teilnehmen können am Abendmahl, an der Eucharistie, dann brauchen wir da jetzt mal Produkte, die auch vegan sind. Und und was mir dazu noch einfällt, das hast du ja so wunderbar geprägt, dass wir jetzt auch in Rom wieder eine neue Vakanz haben. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, jetzt eine Richtungsentscheidung im Hinblick auf das Pontifikat, glaube ich, der Pontifex. Asterix und Pontifex, genau.
Ja.
Zu treffen. Und du hast gesagt, du wünschst dir einen Pope of Color.
Ja. Das finde ich jetzt mal fällig. Also ich hatte eigentlich gesagt eine Popin of Color, aber hast du mir erklärt, dass das bei dieser besonderen Richtung bei den Katholiken eigentlich vorgesehen ist. Also eine Popin ist nicht. Nee. Ich verstanden. Gut, okay. Aber ein Pope of Color, das würde vielleicht mal gehen. Ja. Wie stehen denn die Chancen?
Ich hoffe ja sehr darauf tatsächlich, weil was diejenigen, die das befürworten würden, vielleicht nicht so ganz vor Augen haben, dass der konservative Sektor, das heißt die wahren Träger der christlichen Botschaft, sind die Afrikaner. Und so ein Pope of Color, glaube ich, könnte für die Welt ein Segen sein. Ich wünsche mir das ernsthaft sehr. Herr Bergoglio, der hat ja... Also, er war ja nicht ganz unumstritten, also...
Also es würde dann weißer Rauch symbolisieren, dass es einen Pope of Color gibt. Das finde ich eigentlich ganz, schön.
Nein. Das, die haben ja den Regenbogenrauch jetzt auch.
Okay, gut. Sehr gespannt.
Geschmacklos.
Wir?
Ja.
Nein, also wir, das haben wir...
Was muss man denn verbrennen, damit so ein Einhorn verbrennen, damit es Regenbogenrauch gibt?
Ja, kriegen wir bestimmt auch Ärger. Aber dann kannst du da mal ganz kurz noch mal dranbleiben an dem Christentum, weil da kennst du dich viel besser aus als ich. Und das meine ich jetzt ernsthaft. Also alle anderen können weggehen. Aber hast du da noch Hoffnung? Also ja, mit einem Pope of Color?
Ja.
Hoffentlich, dass da noch mal sich...
Was die katholische Kirche angeht, schon. Die evangelische Kirche würde ich abschreiben. Die ist ja sozusagen eine Vorfeldorganisation der Grünen. Aber... die katholische Kirche hätte ich schon noch Hoffnung, ja, würde ich schon sagen. Und wenn es ein Pope of Color kommt?
Ja, ich habe da wahrscheinlich einfach nur so ganz schlechte Vorurteile wegen irgendwelcher Internate und bewährte Einzelfälle über, aber vielleicht musst du mir
mein das Junge, sagen. In dir steckt ein wahrer Christ.
Ja. Vielleicht müssen wir das nochmal vertiefen.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin als Protestant, ich habe so einen Papstneid.
Also wir, Papstneid.
Ja.
Ja.
Ist ja von Freud hinlänglich beschrieben worden.
Ja, ich kenne das ja. Ja.
Und es ist ja halt so, wir haben halt so ein Verwaltungspräsidium, diesen EKD-Rat und haben da sowas wie so ein Oberfinanzbehörden-Steuerungsakteur dann an der Spitze und so eine schillernde Figur, die im Papamobil. Das ist ja fast wie Batman, ne? Also ich habe die immer beneidet. Wobei es ja viele Protestanten, meine Mutter, die findet ja das ganz schrecklich mit dem Papst und so den Institutionen und erlebt es ja als Gewinn, aber ich finde sozusagen die Verkörperung der Beziehung der Gemeinden zu Gott in einer Figur finde ich total faszinierend.
Also du hättest auch lieber so einen Trump oder Ratzinger als irgendwie so Kiesinger oder wie die hießen. So
ja, ja, Ratzinger war ich ja großer Fan von, ja. Wirklich, wirklich, wirklich.
mich immer noch mal informieren und instruieren, wie das da so alles.
Nee, ich kenne ja Menschen, die bei dem studiert haben in Bonn, da war noch ein, also wirklich ein akademischer Revoluzzer, also ein brillanter Geist. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob der überhaupt Lust hatte, Papst zu werden, oder ob das eine Art Missverständnis war, dass sie den gewählt haben.
Ich mache nächste Woche einen Sondersonntag mit dir zu diesem ganzen Papst, das wäre noch nie gehört, dass du jetzt für katholische Weltherrschaft bist. Also da kann man bestimmt auch kritische Fragen stellen.
Findest du?
Ja, glaube ich.
Bei glaub, welchen Punkten?
Na, fallen mir vielleicht zwei oder drei ein. Ich habe auch
nee, noch. Sag mal.
Ich muss mich darauf auch vorbereiten. Du siehst mich total überrascht, aber dann mache ich mich immer gerne unbeliebt. Aber nicht so aus dem Stand. Wenn du noch Hoffnung hast, dass das wahre Christentum und das Gute an dem, was ich von dem von Jesu da gehört und gelesen habe, ja, dass die Katholiken das wieder in die Welt tragen können und nicht nur einen Papst haben, der sagt, lasst euch alle impfen, dann bin
deshalb
ich vielleicht bereit,
Pope dir zu folgen.
Ja.
Würde ich mir wünschen, also wirklich.
Naja,
oder Bischof Vigano, ich weiß nicht, ob du den kennst, den wurde ja exkommuniziert von dem Herrn Bergoglio, weil er sich in Corona-Fragen etwas dissidentisch verhalten hat. Ja. Nee, aber ich würde schon sagen, dass das sowas wie eine sinnstiftende Gegenmacht, wenn überhaupt, aus der katholischen Kirche kommen könnte. Ob das passieren wird, kann man mit guten Gründen bezweifeln. Aber wenn, dann die katholische Kirche.
Du, ich bin ja vollkommen gegen die ganzen Popes und Ratzingers und Trumps und weiß halt, ich bin doch, wenn, irgendwie Anarchist, aber nur mit den richtigen Leuten. Also, dass ich diese ganzen Dinge, das müssen wir mal in Ruhe
wegnehmen. Ja.
Also, sie sagen oft, das machen wir in Ruhe, aber das ist ja ein Riesenthema. Nee, aber das ist ja nun ein Riesenthema, das gehört ja auch nicht ins Wochengeschehen, wenn man sich grundsätzlich über die Rolle von Religion und dann Spezialspielart Katholizismus Gedanken macht. Das kriegt man ja nicht in einem.
Ich bin ja parteiisch, was den Katholizismus angeht, weil ich ja keiner bin. Weißt du, das ist ja so, ich glorifiziere das ja so, wie ich immer die DDR auch so toll fand, obwohl ich im Westen gelebt habe.
Gut, das
darfst du nicht so ernst nehmen.
Das können wir als Disclaimer vorne wegstellen. Ja. Matthias, ist da gar nicht dabei.
Er spricht behauptet gerne von Sachen, von denen er keine Ahnung hat.
Das stimmt ja auch nicht. Gut, das machen wir vielleicht auch gar nicht nächste Woche, sondern mal wirklich extra. Würde ich mich freuen, dass du mir mal erklärst, warum das Christentum doch noch irgendwas Gutes bewirken kann in dieser Welt. Mit oder ohne Katholizismus. Ich bin da nicht so sicher. Also auch als gern als Spoiler, ich bin da nicht so sicher, wie inwieweit
sicher
da
bin
noch
ich mir
die
auch nicht,
Kraft. Ich weiß, dass es durchaus einen ganzen Haufen zum Glück Menschen auf der Welt gibt, nicht unbedingt in Deutschland, aber auf der ganzen Welt, die sich zum Christentum bekennen, und das ist ja kein schlechter Anfang.
Eben.
Das sehe ich so.
Und sag mal, die Substanz der christlichen Botschaft wäre, wenn sie denn zur Geltung käme, nicht das schlechteste Programm für einen Frieden auf Erden, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung, eine Ermächtigung der Basis, eine Verbreitung von Liebe.
Deswegen meine ich, das ist
deshalb,
ein bisschen ein größeres Thema. Ich glaube, in Jesu treffen wir uns dann ja beide in den meisten Punkten, oder? Dass man sagt, das ist doch eine verdammt gute Idee.
Vielleicht könnte man den wieder zum Markenbotschafter dieses großen Konzerns machen. Ja.
Ja, seid nett zueinander so als Basis, und ich glaube, da kann man sich doch mal hinbewegen. Aber inwieweit die katholische Kirche oder auch andere Spielarten das vertreten, da bin ich nicht so sicher wie du.
Ja.
Ja, also
das würde ich ja phänomenal, bin ich ja dabei. Also das sind nicht alle die geeignetesten Vermittler dieser Botschaft. Das ist so ein bisschen wie mit dem Kommunismus. Der ist ja an sich eine gute Sache, nur die Kommunisten sind ja immer so schlimm, ne? So ist das Christentum ja auch klasse, bis auf diese ganzen Klerikalen, ne?
Ja, vielleicht können wir das ja sogar ein bisschen mal so auf den Wesenskern dann auch mal wieder erinnern, was da eigentlich dahinter steckt.
Ja.
Ich glaube, viele haben das auch vergessen.
Ja.
Und uns dann so ein Christentum in einfacher Sprache bauen, barrierefrei, dass man dann einfach sagt, das hier so, ne, du sei nett oder so, dass das jeder versteht. Darauf könnte man dann doch aufbauen.
Ja.
Ja? Damit fangen wir nächste
Woche an. Großen KI-Gottesdienst oder so.
Ja, das, die KI sagt ja sowieso schon.
Aber ist das nicht schon mal ein Anfang mit diesen Schweinefleischschweinen hostieren? Also ich glaube.
Ja, auch man nimmt auch deine. Dies ist mein Hack, hieß das vorher, und jetzt heißt es, dies ist mein Leib, richtig.
Ja.
Ja, guck, sind wir doch schon mal einen Schritt weiter.
Der Kannibalismus ist ja in der DNA des Christentums ganz groß geschrieben, das stimmt schon.
Ja, dann geh du jetzt mal in deinen Garten und mach ein bisschen das Unkraut weg zwischen den Hackbäumchen oder was da den Dönersträuchern oder was bei dir so alles wächst.
Frikadellensträußchen, ja.
Ja. Gut, und nächsten Sonntag machen wir ganz viel Christentum oder so.
Oder wieder Politik.
Das werden wir dann sehen. Es war einfach schön, dass du nicht irgendwie, dass sie dich wieder rausgelassen haben hier aus dem Knast. Warum sperrst du die Kinder 4 Jahre ein? Also entschuldige bitte.
Ja, wegen Corona. Das ist gefährlich draußen.
Ja, jetzt gerade nicht. Jetzt gibt es höchstens Bremsen oder Hackbäumchen. Nächsten Sonntag machen wir weiter und wir freuen uns, wenn Menschen wieder dazukommen. Schön, dass ihr alle da seid. Das habe ich jetzt vergessen. Das ist mir unter der Woche nochmal sehr eingefallen und aufgefallen. Es gibt so viele Menschen, die so sehr, sehr nette Sachen uns schreiben und sagen. Und wir versuchen das ja auch nach Kräften, das weiterzumachen.
Ja.
Auch wenn das Finanzamt ein bisschen anstrengend ist. Aber ich mag die total, die sind super nett zu mir. Kennst du das auch? Hast du mal im Finanzamt
gesprochen? Ich finde schon. Also da ist der gesunde Menschenverstand dann und das menschliche Herz immer noch präsent. Ich meine, die haben natürlich ihre Aufgabe und die Vorgaben, aber das heißt ja nicht, dass man in eine kontroverse Position geraten muss.
Nee, also kontroverse. Man kann ja auch, da denke ich dann immer, ja, wir müssen reden. Man hat so unterschiedliche Meinungen und tauscht die aus.
Ja, wir haben so eine Laiensicht, die auf die
Dinge. Expertensicht und haben ja auch dann auch das Gesetz, wenn dann mal Zweifel auftauchen, dann muss man einfach sagen, ja, ich mache das ja hier auch nicht zum Spaß, aber wir sind uns total sympathisch und ja, wir werden das schon schaffen, Matthias.
Wir schaffen das.
Weiter uns zu unterhalten. Nächsten Sonntag mehr und jetzt zurück in die Rabatten. Ich wollte schon immer mal Rabatten sagen.
Ja, hast du eigentlich früher auch Rabattmarken gesammelt?
Rabattmarken im Garten
sind ja, ja.
Geerntet.
Ja, wie beim Konsum gab es das bei uns. Ich durfte die als Kind immer lecken. Und das Problem ist, ich fand diese Gummierung so sexy, dass dann die Rabattmarken nicht mehr geklebt haben, weil ich die immer abgelutscht habe.
Das habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Ja, das.
Ich kenne Prilblumen, aber Rabattmarken habe ich irgendwie nie.
Ja, du kommst ja raus, besserem Hause. Du hast ja auch im Tennisclub.
Ja, genau. Ich habe
ja noch unter der Straße. Ich habe
Prilblumen in die Umkleide geklebt. Gut, ich weiß nicht mehr, was das ist, Rabattmarken. Also da kriegt man was? Gut, komm, erklär.
Das ist sowas wie Payback mit aus Papier. Kriegst du in der Summe des Einkaufs so eine Marke, die klebst du dann auf so eine Karte und dann kannst du die Karte einlösen und kriegst dann einen Rabatt.
Ach so, okay, verstehe. Ja.
Ach so,
aber es wurde noch nicht digital.
Darf ich bei der Gelegenheit noch etwas Zotiges loswerden?
Es wurde nicht digital erfasst und du hast die Rabattmarken alle selber vorher gegessen. Okay,
genau, das nein, aber beruhigend. Es gibt ja ein Anagramm zu meinem Namen.
Ja.
Das ich jetzt aber nicht nenne. Das endet mit Hatrabatt.
Das ist eine schöne Aufgabe für den Rest des Sonntags.
Ja, Sonntags wer es rauskriegt.
kriegt einen BMW-Becher, aber nur der erste Einsendung, nicht alle.
Ein akademischer Titel und ein Körperteil wird dann genannt.
Langsam ist Fade Out ins Dunkel. Ja,
bevor sich der Burchard noch im Kragen redet.
Musik langsam hochfahren.
Lass die Clowns auftreten.
Ab in die Rabatten.
So, ich bin die Rabatten.
Nächsten Sonntag wieder.
Bis dann.
Tschüss.